Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Mit dem Weihnachtsfest kam in Deutschland das Hochwasser, besonders betroffen Niedersachsen, wo die Lage bis heute angespannt ist. Tausende Kräfte vom Technischen Hilfswerk, von Feuerwehren und der Polizei sowie zahlreiche Freiwillige sind dort jetzt seit 2 Wochen im Einsatz. Flüsse, die durch die Straßen fließen, Land unter Wasser. Solche Bilder und angekündigter Dauerregen sind für viele seit der Flutkatastrophe vor 2,5 Jahren noch alarmierender als zuvor. Der Schriftsteller Norbert Scheuer hat die Flut in der Eifel miterlebt, denn er wohnt dort und schreibt über Menschen in Kall, das von ihm zu einem literarischen Ort gemacht wurde. Für seinen Roman Winterbienen hat Scheuer 2019 den Wilhelm-Raabe-Preis bekommen, der von der Stadt Braunschweig und dem Deutschlandradio vergeben wird. Und ich habe mit ihm heute über das gesprochen, was das aktuelle Hochwasser bei ihm und den Eifelern auslöst. Werden da Erinnerungen an das Trauma der Flutkatastrophe wach?
Ja, in ganz großem Maße. Ich glaube, das spült sozusagen alles wieder aus den tiefen Gründen der Oft oder der Erft oder der Kill wieder hervor. Und dann wird man daran erinnert und hofft nur, dass das Wasser nicht weiter steigt. Also jetzt steht es aktuell bei der Oft, schwappt es schon übers Ufer. Und die Leute, die das unmittelbar erlebt haben, die sozusagen weggeschwommen sind, die sind jetzt in heller Aufregung.
Es sind ja auch die Bilder, das überschwemmte Land, die vielen Freiwilligen, aber auch Politiker in Gummistiefeln wie Olaf Scholz, die dann keine konkreten Hilfszusagen machen. Was macht das mit Ihnen?
Also bei der Flutkatastrophe hier war, hat er keine Gummistiefel getragen, sondern nur Halbschuhe und stand am Rand des Flusses. Von daher ist das nicht der Fall gewesen. Aber ich glaube, da legt auch gar keiner so viel Wert drauf. Es geht um Hilfszusagen und die sind, sagen wir mal, nicht so eingetroffen, wie die Leute sich das erhofft haben.
Sie leben in der Eifel, sind auch hier aufgewachsen. Wie haben Sie denn die Flutkatastrophe 2021 erlebt?
Traumatisch. Also, obwohl ich gar nicht unmittelbar betroffen bin. Ich wohne oben auf dem Berg und in der Nacht, in der es sozusagen anfing, habe ich im Grunde Wasser geschaufelt, um zu verhindern, dass unsere Keller volllaufen, aber das nur wegen dem Sickerwasser. Und bin dann später zu den Sandsteinfelsen gegangen, von denen aus man sozusagen ins Tal reinblicken kann. Und es war Nacht, man hat im Grunde nur das Getöse gehört. Dann bin ich weiter den Berg runter und habe plötzlich vor den Fluten gestanden und bin nicht weitergekommen und dann nach Hause gegangen, weil einfach es unmöglich war, was zu machen. Ich habe sozusagen, das ganze Tal war überschwemmt, man konnte nichts machen. Und am nächsten Tag bin ich dann zu meinen Freunden gefahren und habe die eigentliche Katastrophe erst erlebt.
Hm. 2,5 Jahre ist das jetzt her. Im Ahrtal wird aber teilweise wieder ganz nah am Wasser gebaut oder auch wieder aufgebaut. Lernt denn der Mensch nichts dazu?
Ja, das scheint so zu sein. Das ist hier in der Eifel auch so. Und im Grunde gibt es Regionen in der Eifel, wie zum Beispiel das Killtal, das war immer schon von Hochwassern sehr stark betroffen, die Eifel überhaupt. Aber da ist es, sagen wir mal, noch viel größer, weil das Tal enger ist. Und da ist lange Zeit die Uferregion nicht bebaut worden, sondern das galt dann sozusagen als Schwemmland, als Auland, wo die Leute ihre Gärten hatten und die waren dann besonders fruchtbar. Und der Mensch vergisst sehr schnell und irgendwann hat man natürlich in der Nähe des Flusses gebaut. Es ist ja auch schön, da zu wohnen, wenn gerade keine Hochwasser ist. Mhm. Und das führt natürlich dann zu all den Problemen, die wir jetzt haben.
Sie haben in 2 Romanen in den vergangenen Jahren über Hochwasser in der Eifel geschrieben. In Am Grund des Universums bricht ein Staudamm und Kall wird von einer braunen Flutwelle überschwemmt. Nun muss man sagen, dass Sie diesen Roman bereits 2017 geschrieben haben. Hat Sie das geschockt, dass Ihre Prophezeiung eines Hochwassers hier quasi wahr geworden ist?
Also das Hochwasser an sich hat mich geschockt. Nicht, dass ich das vorher beschrieben habe. Ich habe bis jetzt 10 Romane geschrieben und habe mal drüber nachgedacht. In jedem meiner Romane kommt ein Hochwasser vor. Das heißt, Hochwasser ist für die Eifel, für jemanden, der in dieser Region lebt, eigentlich was ganz Normales. dann sind die Straßen im Dorf überschwemmt und als Kind genießt man das geradezu. Aber diese Hochwasser, wie sie jetzt zur Zeit sind natürlich schon eine ganz andere Dimension. Mhm. Aber wenn man Autor ist, hat man sozusagen dieses Hochwasser liegt dann sozusagen im Schreibduktus drin. Es ist ja auch immer ein Teil, sagen wir mal, der Geschichte, die in den Dörfern passiert. Und deswegen kommen bei mir Hochwasser relativ häufig vor.
Ihr neuer Roman Mutabor ist ja eine Fortschreibung von Am Grund des Universums, geschrieben nach der realen Flutkatastrophe. Wie nah kann denn Literatur der Realität kommen?
Literatur ist sozusagen die Realität auf einer anderen Ebene. Also es ist kein Abschreiben der Realität, sondern eine reflektive Ebene, ohne dass jetzt, wenn man von Reflexion redet, hört sich das ja so an, als würde man darüber nachdenken. Es ist aber etwas, was sozusagen im Unbewussten abläuft. Man schreibt sozusagen über das, was man erlebt hat, auf einer anderen Ebene. Man macht sozusagen eine neue Geschichte und eine neue Realität daraus. Und das ist, glaube ich, diese Verbindung. Das heißt also, wenn man in der Kindheit, sagen wir mal, jedes Jahr ein Hochwasser erlebt hat, dann fließt das irgendwann auch in die Geschichten ein, die man schreibt.
Sehen Sie denn im Mahnen jetzt auch eine Aufgabe Ihrer Bücher oder von Literatur insgesamt? Weil auch andere schreiben ja zurzeit Romane, die einen doch sehr nachdenklich machen können. Zum Beispiel also T.C. Boyle, zum Beispiel in seinem neuesten Roman Blue Skies, da beschreibt er ein Amerika, in dem man also entweder im überfluteten Osten leben kann oder in großer Hitze und Trockenheit im Westen, wo es dann ständig brennt.
Also die Literatur hat Geschichten zu erzählen, sie hat nicht zu mahnen. Aber wenn die Literatur Geschichten erzählt und sie erzählt wahrhaftige Geschichten, dann erzählt sie auch immer etwas über die Wirklichkeit. Und wenn die Wirklichkeit so ist, dass sie sozusagen dazu auffordert, dass gemahnt wird, dann steht das natürlich auch in den Geschichten, die darüber geschrieben werden. Aber ich setze mich als Autor nicht hin, und ich glaube auch nicht, dass T.C. Boyle das macht, und nehme mir vor, jetzt schreibst du mal eine Geschichte, um ja die Öffentlichkeit wachzurütteln. Das ist nicht die Aufgabe der Literatur.
Das war der Schriftsteller Norbert Scheuer über das aktuelle Hochwasser und was das bei ihm und den Menschen in der Eifel auslöst. Um die Klimakrise geht es auch im neuen Stück des britischen Dramatikers Simon Stevens, das er für das Staatstheater Stuttgart geschrieben hat. Ein Autor, der von der Zeitschrift Theater Heute bereits 5-mal zum ausländischen Dramatiker des Jahres gewählt worden ist. Im Zentrum von Dunkles, Dunkles, Dunkles Blau stehen aber nicht die Erderwärmung oder Unwetter, sondern ein unheilbar kranker 20-Jähriger, der sich mit seiner Freundin auf eine imaginäre Reise an die Orte ihrer Jugend begibt. Die Schule, das Schwimmbad, der Stuttgarter Fernsehturm. Eine düstere Geschichte also, mit der das Stuttgarter Schauspielhaus das neue Jahr eingeläutet hat. Und unser Theaterkritiker Christian Gampert war bei der Uraufführung dabei.
Das Stück ist eine kleine Etüde über den Tod und über eine Stadt, die hier zufällig Stuttgart heißt, aber auch eine andere sein könnte. Christoph, 20, unheilbar erkrankt an Bauchspeicheldrüsenkrebs, wird sterben. Nicola, erst seit einem Dreivierteljahr seine Freundin, steht ihm bei. Der Anfang gehört zu den stärksten Teilen des Stücks, weil die Gegenwart des Todes ständig mit lakonischen Witzen überspielt wird. Ich verrecke hier langsam, aber bitte lasst uns kein Drama draus machen. Das könnte schon zu Beginn sehr aufwühlend sein. Der Regisseur Elmar Görden lässt aber anfangs über den existenzialistischen Schrecken der Dialoge einfach hinwegspielen. Seine Strategie ist eine ganz andere, ein brechtisch kahles Arrangement, in dem die Personen zunächst wie Puppen in einem riesigen, blechern, industriellen, bisweilen schwankenden Bilderrahmen ratlos umheragieren. Hinten läuft ein Durcheinander aus Schriftzügen, die sich bisweilen zu Textzeilen des Stücks konkretisieren. So geht auch die Regie vor. Erst ganz allmählich wird Görden den Knoten zuziehen und das Publikum mit dem Untergang eines Lebens konfrontieren. Die Begabung des Autors Simon Stevens ist es, mit kargen Worten große Bedeutungsräume aufzumachen. Auch hier schachtelt er wieder mehrere Beziehungen ineinander, die nach dem Botho-Strauß-Strickmuster Paare Passanten funktionieren. Aber alle tragen eine schwere Bürde. Es gibt die einsame Lehrerin, deren Kind bei einem Kabelbrand ums Leben kam, weil sie es allein ließ. Es gibt die lesbische Szenefrau, die gerade verlassen wurde und ihre Hoffnung auf ihren Bruder setzt, weil der mit seiner Freundin ein Kind bekommt. Es gibt einen Kriminalkommissar, der mit einem skurrilen Nachbarn geschlagen ist. Das ist die komische Ebene. Und es gibt dieses junge Paar. Er liegt im Sterben, sie will hilflos verheult solidarisch sein.
Ich hätte gern einen Tag mit dir, so wie du mal warst. Also ich finde, das haben wir verdient.
Ja, finde ich auch.
Und wir hätten diesen einen Tag, und an diesem einen Tag stellen wir uns vor, dass du sprechen kannst. Und singen. Und gehen. Und wir könnten tanzen und wir könnten auch mal vögeln. Und wir könnten uns festhalten und unsere Geheimnisse erzählen.
Der Regisseur Elmer Görden hätte den Sterbenden natürlich ins Krankenbett legen und seine Not auch körperlich ausstellen können. Er tut es nicht. Der Moribundus läuft quicklebendig durch die Szene und spricht freundlich darüber, wie der Krebs ihn langsam auffrisst. Das ist sehr distanziert, eröffnet aber die Möglichkeit, ab und zu richtig zum Punkt zu kommen und emotional zuzuschlagen. Zum Beispiel der Vater des Sterbenden, der schon seine Frau bei einem Unfall verloren hat, läuft zunächst als biederer Autoverkäufer durch das Stück und wendet sich dann an das Publikum, um ihm eine kleine Litanei seines Unglücks vorzutragen. Sein Bruder, gerade aus dem Gefängnis entlassen, will den Sterbenden besuchen. Und nach stellt sich heraus, dass er wegen eines Sexualdelikts im Knast saß. Matthias Leja macht aus der Rolle eine Studie völliger Vereinsamung.
Ich weiß nicht, was ich zu dir sagen soll.
Nein.
Teil von mir will dir ins Gesicht spucken.
Ja.
Es ist widerlich.
Viele Leute denken das.
Sag das nicht! Sag nicht, viele Leute denken das!
Niemand weiß, dass du hier bist, oder?
Nein!
Ich könnte dich umbringen.
All diese Familienaufstellungen sind natürlich auch eine Kulturdiagnose. Simon Stevens erzählt von einer hilflosen Elterngeneration, die nichts gegen die Ökokatastrophe getan hat, und von einer Jugend, die sich ganz gern von dieser Welt verabschieden würde. Man kann ja eh nichts machen, sagt der Sterbende. Die Aufführung spannt sehr junge und einige doch etwas erfahrenere Schauspieler zusammen, was manchmal ein Missverhältnis ergibt, insgesamt aber sympathisch ist. Unverkennbar, dass Simon Stevens keine Berührungsängste mit dem Kitsch hat. Seine Figuren sprechen schon ganz gern einmal vom Klang des Universums, gucken ins dunkle Blau des Weltalls, schimpfen auf Gott und wollen sich gegenseitig vor Liebe verschlingen. Der Regisseur Elmer Görden dimmt das dann wieder herunter. Der Sterbende stirbt nicht, er geht einfach raus. Inmitten all des Textflächentheaters ist das eine beeindruckende Arbeit.
Christian Gampert berichtete über die Uraufführung von Dunkles, Dunkles, Dunkles Blau am Kammertheater des Stuttgarter Schauspielhauses. Es könnte so schön sein, wie gestalten wir Zukunft? So lautet das Thema der Deutschlandradio Denkfabrik in diesem Jahr, ein Motto, das die Hörerinnen und Hörer mit großer Mehrheit gewählt haben. Auch zwei Museen haben im vergangenen Jahr Bürgerinnen und Bürger nach ihren Ideen gefragt. Da ging es aber um die beiden Ausstellungshäuser selbst und die Frage, wie können sie ihrer Rolle in der Gesellschaft noch besser gerecht werden? Um darauf eine Antwort zu bekommen, haben die Bundeskunsthalle in Bonn und die Staatliche Kunstsammlung Dresden per Los jeweils ein Forum geschaffen, bestehend aus 35 Personen. Und die haben an zwei Wochenenden, unterstützt von Expertinnen und Experten, beraten und dann eine Liste von Empfehlungen erarbeitet. Ich habe mit Eva Kraus, der Intendantin der Bundeskunsthalle in Bonn, gesprochen und sie gefragt, wie man denn diese Bürgerräte genau ermittelt hat. Also wer kam denn überhaupt rein in die Lostrommel?
Ja, das war ein Zufallsverfahren. Wir hatten Adressen von 2000 BürgerInnen Bonns abgefragt bei der Stadt Bonn, die uns auch zugesandt wurden, natürlich anonymisiert. Und dann hat das eine Firma für uns organisiert. 200 hatten sich zurückgemeldet. Daraus haben wir wiederum 35 ausgewählt, also mit unseren ExpertInnen gemeinsam. Und das Tolle war daran, dass ich wirklich sehr, sehr unterschiedliche Personen gemeldet hatten, die Interesse haben, mitzumachen. Und es war eine tolle Zusammenarbeit mit sehr unterschiedlichen Menschen, die manchmal schon im Museum waren oder auch noch nie, aus ganz unterschiedlichen Hintergründen auch kommen, verschiedensten Alters, verschiedenster Herkunft, Bildungsstand. Und so hat sich wirklich eine sehr unterschiedliche Gruppe hier zusammengesetzt.
Die Gutachten, die am Ende entstehen sollen, die liegen ja noch nicht vor, aber viele Erkenntnisse und Empfehlungen schon. Ein Teil davon bezieht sich auf Maßnahmen, damit alle das Museum nutzen können, unabhängig von möglichen Einschränkungen, also mehr Sitzgelegenheiten, einfachere Sprache. Dann ein anderer Teil zielt auf mehr Beteiligung, zum Beispiel an Kunstaktionen bis hin zur Mitbestimmung, was die nächste Ausstellung sein soll. Haben Sie denn jetzt schon Punkte, wo Sie sagen, das werden wir auf jeden Fall umsetzen? Oder auf jeden Fall nicht?
Ja, es waren ganz viele Vorschläge dabei. Sehr, sehr viele Ideen sind natürlich auch längst entweder bei uns schon in Umsetzung oder lange diskutiert worden, so wie eintrittsfreie Tage beispielsweise. Wir haben aber auch sehr viele Anfragen gehabt in Richtung Inklusion. Da sind wir sehr stark als Bundeseinrichtung aufgestellt, schon seit Jahren. Wir machen sehr viel für Menschen mit Einschränkungen. Aber ja, man kann da immer noch mehr machen, von Audioguides über gemeinsames Erleben, auch mehr Teilhabe von Gruppen, die nicht so oft ins Museum kommen, auch Menschen wie Obdachlosen, auch versuchen, eine Möglichkeit zu geben, ins Haus zu kommen. Da sind sehr viele interessante Vorschläge dabei. Mich hat am meisten interessiert, dass der Bürgerinnenrat, also wir nennen das Gesellschaftsforum, wollte, dass es sich verstetigt. Mich würde das auch sehr reizen, dass man eine weitere Beratung von Freiwilligen für unser Haus weiter in die Zukunft trägt. Und das ist eben ein Modell, wo ich mir vorstellen kann, das hat auch Vorbildcharakter dann für andere Institutionen. Und das ist genau das, was wir erreichen wollten.
Also, dass man im Prinzip alle paar Jahre so Bürgerräte einberuft, um zu sagen, hat sich das bewährt oder was gibt es noch zu verbessern?
Ja, ich dachte auch eigentlich eher an so einen informellen Freundeskreis, dass es Freiwillige gibt, die sich einmal im Quartal beispielsweise treffen. Wir haben hier einen neuen Salon eingerichtet, wo man eben auch kostenfreien Zugang hat, wo man sich zusammensetzen darf. Je nach Lust und Laune kann man sich da eben beraten. Und die Vorstellung ist so ein bisschen, dass man das auf Dauer entwickelt. Natürlich auch immer mit der Frage, wie können wir uns weiter öffnen? Wie können wir noch mehr eine Kultur auch der Teilhabe hier in die Realität umsetzen? Da kann ich mir so einen Freundeskreis, der sich über so eine Freiwilligenschaft entwickelt, wunderbar vorstellen.
Jetzt machen wir es mal konkret. Gibt es eine Empfehlung? Da würden Sie sagen, das ist echt eine gute Idee, dass wir da noch nicht selber drauf gekommen sind. Das setze ich jetzt bald um.
Also es wurde der Vorschlag gemacht, Busse einzurichten, um Menschen mit Beeinträchtigungen auch abzuholen. Wir haben da schon länger drüber nachgedacht, auch für SchülerInnen, für Einrichtungen wie Behindertenwerkstätten, wie SeniorInnenheime. Und das fand ich total gut. Das kam eben nochmal über diese Empfehlung sehr stark nach vorne, dieses Thema, dass wir eben auch die Leute abholen, dort wo sie sind, um zu uns zu bringen. Das ist ein tolles Konzept und auf das möchte ich auch in Zukunft bauen.
Ich habe vorher schon angesprochen, es kam auch der Vorschlag, dass die Besucherinnen und Besucher mitbestimmen, was die nächste Ausstellung sein soll. Haben denn Besucherinnen und Besucher eine andere Vorstellung von Kunst als Expertinnen und Experten? Oder anders gefragt, gibt es denn Ausstellungen, die nicht mehr stattfinden würden, wenn allein die Besucherinnen und Besucher das Sagen hätten?
Ja, das haben wir lange diskutiert. Ich bin der Meinung, das sind immer noch Fragen, die man sehr schlecht demokratisch abstimmen kann. Menschen, die, sage ich jetzt mal, Publikumslieblinge haben, so wie Ausstellungen, die sie schon mal gesehen haben, KünstlerInnen, von denen sie schon mal gehört haben. Das wird immer wieder neu vorgeschlagen und da müssen wir als Kunsthalle einfach sagen, wir zeigen natürlich immer was Neues, wir zeigen Dinge, von denen viele Menschen noch gar nie gehört haben. Wir hatten dann lange über einen Vorschlag diskutiert, wo es darum ging, Bring Your Own Art war der Arbeitstitel, also alle dürfen was mitbringen. Das ist ein Vorschlag, den wir als großes Haus schlecht umsetzen können, aber das kann man eben beispielsweise in so einem verstetigten Bürgerinnenrat auch weiter diskutieren.
Also Sie würden sich da Anregungen holen wollen, aber dass das Publikum entscheidet, was gezeigt wird, so weit würden Sie auf keinen Fall gehen?
Das ist immer eine Frage der Zeit und vielleicht entwickelt sich daraus irgendwie ein neues Forum und eine neue Art von Abstimmung. Im Moment hatten wir eben gesagt, es geht jetzt erstmal bei uns um Infrastruktur, um eine strategische neue Ausrichtung. Da ging es noch nicht so sehr jetzt um die Ausstellungsthematiken.
Es ist ja auch immer das Ziel, neue Besucherinnen und Besucher zu erreichen. Sie haben vorher gesagt, die Bürgerräte, das war sehr divers. Das waren auch Leute, die gar nicht bisher in der Bundeskunsthalle waren. Ist es darüber tatsächlich möglich, auch neue Leute zu erreichen oder bedarf es da auch neuer Themen?
Wir brauchen natürlich auch andere Themen. Das haben wir zum Beispiel mit unserer Frauenreihe gemerkt. Da haben wir große Vorbilder gezeigt, von Hannah Arendt bis hin zu Josephine Baker. Und das sind Ausstellungen, die super funktioniert haben, weil sich auch plötzlich ein ganz neues, junges, diverseres Publikum dafür interessiert. Also wir brauchen natürlich immer neue Themen. Und diese lassen sich natürlich auch mit so einem Bürgerinnenrat, mit so einem Gesellschaftsforum, wie wir es eingerichtet haben, neu diskutieren.
Bürgerräte sind ja zurzeit schwer in Mode gekommen. Es gibt welche fürs Klima, für Bildung, für demografischen Wandel, für Digitalisierung. Zeigt denn diese Vielzahl an partizipativen Ansätzen auch, wie schlecht es um unsere Demokratie bestellt ist? Also wie ratlos die Politik ist. Auf der anderen Seite, wie sehr wir offenbar auch das Bürgersein verlernt haben, also das aktive Gestalten unserer Gesellschaft.
Ja, das ist eine gute Frage, die uns natürlich sehr umtreibt. Wir haben eine Ausstellung, die heißen wird Macht mit, Demokratie gestalten ab Ende Mai 2024. Und wir wollten eben genau für diese Ausstellung nochmal uns selber auch befragen. Und darum ging es eben auch bei uns in der Ambition, einen Bürgerinnenrat einzurichten, weil wir eben gesagt haben, ja, wir wollen anhand dieses Beispiels auch für unsere Ausstellung Demokratie gestalten nochmal neues Zeichen setzen.
Das war die Intendantin der Bundeskunsthalle in Bonn, Eva Kraus, in unserer Deutschlandradio Denkfabrik »Wie gestalten wir Zukunft?« Ein junger, noch unbekannter Dirigent bekommt einen Anruf. In wenigen Stunden soll er für einen erkrankten Kollegen einspringen. Ohne Proben gibt er so 1943 sein Debüt als Dirigent der New Yorker Philharmoniker. Der Beginn der Weltkarriere von Leonard Bernstein, wie sie der neue Film Maestro erzählt. Wenn Bruno Walter nicht krank geworden wäre, dann wäre also Leonard Bernstein vielleicht nicht so bald berühmt geworden oder vielleicht überhaupt nicht zu dem amerikanischen Helden am Dirigentenpult geworden, als dem man ihn kannte. Ein Anruf, der ein Leben verändert hat. Auch zurzeit in der Erkältungs-, Grippe- und Corona-Saison werden wieder viele derartige Anrufe getätigt. Aber wie funktioniert das überhaupt, das Einspringen und Organisieren, damit eine Vorstellung am Ende doch stattfinden kann? Ein Beitrag von Christoph Leibold.
Es gab Zeiten, da zuckte Katharina Osterhammer unwillkürlich zusammen, wenn sie dieses Geräusch hörte.
Während Omikron waren wir jeden Tag in einer Beachtstellung und es gab kaum einen Tag, wo nicht irgendjemand krank war.
Osterhammer ist Disponentin am Münchner Volkstheater, also zuständig für die Organisation von Proben und Spielplänen am Haus. Bei einem Telefonklingeln waren am anderen Ende der Leitung regelmäßig Schauspieler, um sich mit positivem Corona-Test für die nächsten Tage abzumelden. Osterhammer hatte dann alle Hände voll zu tun, den Spielbetrieb irgendwie am Laufen zu halten.
Idealerweise sucht man erstmal jemanden, der die Rolle übernehmen kann. Das ist natürlich spannend. Welche Rolle ist es? Kann die übernommen werden? Das ist ein engem Austausch mit der Dramaturgie. Und dann versuchen wir erstmal die Umbesetzung. Wenn das nicht möglich ist aufgrund der Rolle, suchen wir eine Ersatzvorstellung.
Besser aber, es findet sich ein Einspringer, damit es eben nicht zu einer Absage kommt. Unmöglich scheint dabei nichts. Vor gut einem Jahr zum Beispiel übernahm der Schauspieler Janek Maudrich nur einen Tag vor der Premiere eine tragende Nebenrolle in einer Bühnenadaption von Dostojewskis Roman Die Brüder Karamasow.
Er hat es irgendwie über Nacht geschafft, diese Rolle zu lernen und diese Premiere uns damit gerettet.
Dagegen waren die 5 Tage Vorlauf, die Max Pörting hatte, um in George Orwells Animal Farm auszuhelfen, ebenfalls um die Premiere zu retten, fast schon luxuriös.
Dann habe ich die Premiere gespielt und dann hat der Kollege aber wieder übernommen.
Hinter mir liegt ein langes Leben. Ich hatte viel Zeit nachzudenken, während ich allein in meinem Koben lag und darf wohl von mir behaupten, dass ich die Natur des Daseins auf dieser Erde begriffen habe.
In Animal Farm half Max Pörting zunächst als altersweises Schwein Old Major aus, aber dabei blieb es nicht. Weil auch in den Vorstellungen der Inszenierung nach der Premiere immer wieder andere Darsteller ausfielen, entwickelte sich Max Pörting zu einer Art Dauer-Joker.
Immer wenn wer auswählt bei diesem Stück, ach wunderbar, da haben wir doch Max, der kennt das Stück, spielt aber nicht mit eigentlich, den können wir doch für alles jetzt benutzen. Ich kann da den ganzen Bauernhof mittlerweile runterbeten.
Und so stand Max Pörting in Animal Farm auch schon als Pferd auf der Bühne, als Huhn oder als eines von 2 Schafen im Stück.
Ich hatte das Glück, ich war das Schaf, das immer hinterherläuft. Das heißt, ich konnte einfach zum Kollegen gehen und sagen, alles klar, ich folge dir einfach, ich mache einfach alles das, was du machst und dann ist das hier eine sichere Nummer.
So sicher, wie so ein Feuerwehreinsatz halt sein kann. Notfalls hilft auch ein Textbuch in der Hand, um unfallfrei durch den Abend zu kommen. Probenzeit ist in solchen Fällen meist knapp bemessen. Manchmal reicht sie nur, um Szenen kurz anzuspielen. Ganz wichtig daher für Einspringer: moralischer Beistand.
Klar, da ist der Regieassistent da, oft noch der betreuende Dramaturg der Produktion, der wird gut zusammengehalten.
Erzählt Disponentin Katharina Osterhammer, die zuletzt feststellen musste, dass mit steigenden Corona-Infektionszahlen auch wieder mehr Vorstellungen gerettet werden müssen. Das ist natürlich nicht nur am Münchner Volkstheater so. Vor ein paar Wochen zum Beispiel schreckte der Schauspieler Sebastian Strehler auf, als sein Handy klingelte und sich das Hamburger Thalia-Theater bei ihm meldete.
Da schießt einem sofort das Adrenalin in die Blutbahn.
Anderthalb Wochen zuvor hatte Strehler am Theater Kempten mit Ewig Jung Premiere gefeiert. Ein Abend über greise Schauspieler, die beim Singen von Popsong-Klassikern noch einmal aufblühen. In Hamburg ist das Stück unter dem Titel Thalia Vista Social Club seit Jahren ein Spielplanrenner. Doch auch hier fiel nun ein Darsteller vorübergehend aus. Und Strehler wurde gefragt, ob er aushelfen könne, wo er doch die entsprechende Rolle gerade in Kempten spiele.
Also Freitag beim Mittagessen hieß es, du hast die Rolle drauf, würdest du es machen? Morgen Abend ist Vorstellung in Hamburg. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann bin ich nach Hause, habe gepackt und um 14 Uhr saß ich im Zug nach Hamburg.
Natürlich geht die Übernahme so einer Rolle in einer anderen Inszenierung nicht im Copy-and-Paste-Verfahren.
Die haben mir ein Video geschickt und davon habe ich mir die Tonspur angehört und habe geguckt, was singt der da anders und andere Lieder. Und bin wirklich im Zug einfach nur im Flur auf und ab gegangen zwischen Speisewagen und Waggon. Und habe versucht, diese Teile zu lernen, die anders sind als bei uns eben.
Am Nachmittag vor der Vorstellung noch eine kurze Probe mit den unbekannten Kollegen und schon ging's rauf auf die Bühne, beinahe Blindflug.
Ich habe dann auch ein paar Sachen improvisiert. Ich bin mal aufgestanden und habe eine Lampe umarmt, weil ich das bei uns in der Vorstellung mache. Und die Spieler da waren wirklich hervorragend. Die können ihr Zeug so gut, dass wenn ich was angeboten habe, was neu war, die einfach mit drauf eingestiegen sind. Das war schon irre.
Da braucht man Mut. Einspringer, die Premieren retten. Christoph Leibold hat uns einen Einblick gegeben, wie das funktioniert. Sandra Hüller ist von den US-amerikanischen Kritikern zur besten Schauspielerin gewählt worden. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
Der US-Verband National Society of Film Critics hat die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller für ihre Rollen in den Filmen Anatomie eines Falls und Zone of Interest geehrt. Zwei Filme, für die sie schon beim Europäischen Filmpreis nominiert war und ihn dann auch für Anatomie eines Falls gewann. Das war im Dezember. Im Mai, da war sie der Star in Cannes und nun stehen die Chancen nicht schlecht, dass sie heute Abend, US-amerikanischer Zeit, als erste deutsche Schauspielerin einen Golden Globe gewinnt. Sie freue sich durchaus über die Anerkennung, sagte sie, wisse aber auch, dass sie unter Umständen nicht ewig währt.
Das ist eine Phase und die, ne, das geht ja auch dann irgendwann wieder vorbei. Das ist jetzt eine Welle, die will auch irgendwie geritten werden und das mache ich auch mit der Freude, die mir zur Verfügung steht und der Kraft, die ich habe. Und immer mit dem Wissen, dass es irgendwann vorbei. Und dann steht wieder was anderes. Ich hoffe halt immer, dass der Respekt, der mir entgegengebracht wird als Spielerin und auch als Mensch, der sich jetzt hier gerade auch so massiv zeigt, dass das so bleibt, ne?
Mit dem Film Zone of Interest, in dem sie die Frau des Auschwitz-Lagerkommandanten Höss spielt, geht sie übrigens auch ins Oscar-Rennen. Auch das Karikaturistenduo Gräser und Lenz erhält einen Preis, und zwar den Satirepreis Göttinger Elch. Achim Gräser und Heribert Lenz werden für ihre scharfen politischen Karikaturen und ihren unbequemen Blick auf die Gesellschaft ausgezeichnet. Als Teil des Preises präsentiert die Stadt Göttingen ab dem 21. Januar die Ausstellung Evolution – Karikaturen aus 25 Jahren, und es gibt ein Preisgeld, und zwar in Höhe von 3.333,33 €. Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die sieht nach 2 Jahren ihrer Amtsübernahme die Kulturpolitik des Bundes auf neuen Wegen. Was mir wichtig war, dass erkennbar ist, Weichen neu gestellt zu haben, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presseagentur. Roth sieht einen erweiterten Kulturbegriff in ihrer Amtszeit. Es ist dringend nötig gewesen, dass endlich mal diese Trennung von I- und vermeintlicher U-Kultur aufhört. Jetzt fühlten sich Gruppen neu angesprochen, von Popmusik über Comics bis hin zu Plattenläden. Da entsteht auch eine Gemeinsamkeit von Kultur, sagte sie. Die Filmbranche dürfte ihre Amtszeit bisher nicht ganz so positiv sehen, denn Filmschaffende haben gerade einen Brandbrief an die Ministerin geschrieben, dass sie dringende Reformen noch nicht umgesetzt hat.
Vielen Dank, Susanne Lurwig. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die bevorstehenden Bauernproteste morgen. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.